Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Meine heutigen Gäste sind Stefan Lasnik und Daniela Zeller. Zusammen hosten sie den neuen Podcast Ichkraft, Wirkraft, Führungskraft, in dem profilierte ManagerInnen über wirkungsvolles Führen sprechen. Stefan Lasnik ist Strategieberater und Medienunternehmer. Im Vorstand der Regionalmedien Austria leitete er einst eine der größten Wochenzeitungsgruppen Österreichs. Als Eigentümer des Netzwerks Missing Link wurde er zum Pionier der Podcast-Szene. Daniela Zeller moderierte 11 Jahre lang den Ö3 Wecker, ehe sie mit dem Weiterbildungsinstitut Freiraum Kommunikation ins Unternehmertum wechselte. Am Bühneneingang sprechen die beiden über die hohe Kunst des Führens und warum diese Kunst gerade in der Kultur mehr denn je gefragt ist. Lieber Stefan, liebe Daniela, vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir eine Podcaststunde zu bestreiten.
Hallo, sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Ihr habt ja unlängst einen neuen Podcast gestartet, in dem es im weitesten Sinne, würde ich jetzt einmal sagen, um Management geht. Meine Eingangsfrage, was muss ein Manager, eine Managerin geleistet haben, dass er sich dafür qualifiziert, als Role Model vorsprechen zu dürfen?
Der Stefan nickt, das bedeutet, ich soll was sagen. Naja, es geht bei uns ja um Ich-Kraft und Wir-Kraft und Führungskraft. Und daher unsere Gäste, was müssen die geleistet haben? So haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber nachgedacht, über diesen Faktor Leistung. Aber was müssen sie mitbringen? Sie müssen ein gewisses Maß an Ich-Kraft mitbringen. Und auch die Wirkraft beherrschen und die Führungskraft. Ich-Kraft bedeutet, wie führe ich mich selbst? Wie bin ich mit mir in der Reflexion? Wie organisiere ich mich selbst? Wie entwickle ich mich selbst weiter? Und das ist die absolute Basis für Führung. Ich habe beim Hergehen drüber nachgedacht, wie ich die prozentuale Verteilung machen würde. Das würde mich dann auch interessieren, Stefan, wie du sie machen würdest. Und ich habe mir gedacht, in Wahrheit macht die Ich-Kraft 90% aus der Führungskraft. Und 10% sind dann die Wir-Kraft und dazu gehört, habe ich Gesprächstechniken, weiß ich darüber Bescheid, wie Gruppen funktionieren, weiß ich darüber Bescheid, wie ich Mitarbeitende fördern kann. Aber 90% geht es wirklich darum, wie bin ich mit mir?
Die Frage nach der Leistung haben wir uns tatsächlich so noch nie gestellt. Unter anderem auch deswegen, weil ja wir da ganz bewusst nicht in so wirtschaftliche Kennzahlen reingehen wollen. Ich finde nämlich, eine gute Führungskraft zeichnet nicht aus, ob sie 20, 200, 2000, 200.000 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hat, sondern wie sie mit diesen, zum Beispiel wenn es ein kleines Team ist, 5 Mitarbeiterinnen umgeht. Es ist keine Frage der Größe, das ist auch keine Frage der Umsatzgröße. Also es ist ja egal, ob das Unternehmen 100 Millionen Umsatz macht, 1 Milliarde macht oder vielleicht nur 100.000 oder 50.000. Ich glaube, ob es eine gute Führungskraft ist, die es wert ist, in unserem Podcast darüber zu sprechen, entscheiden andere Faktoren und das sind die Daniela jetzt aufgezählt hat. Ich kann das auch, glaube ich, deswegen ganz gut nachvollziehen, weil ich eben Boards kenne. Ich kenne sowohl und die Daniela eben auch. Wir kennen beide große Unternehmen und kleine Unternehmen. Es ist aber nicht der Frage der Größe des Unternehmens, ob du auf gute Führungskräfte triffst oder nicht.
Also eure Antworten bestätigen mich darin, dass ich euch eingeladen habe, denn tatsächlich ist es so, dass das Thema Führungskräfte oder Führung in Kulturbetrieben beispielsweise eher eine untergeordnete Rolle spielt, vor dem Hintergrund, dass man sagt, da geht es um was Metaphysisches, die große Kunst. Und die große Kunst entbindet davon, dass man nach einem Instrumentarium funktioniert, das sich auch ein bisschen wie ein Werkzeugkasten anfühlt und es entbindet unter Umständen auch davon, dass man mit Menschen so umgeht, wie gute Führungskräfte halt mit Menschen umgehen. Zu dem, was für mich bemerkenswert, ihr habt ja den Rudolf Anschober eingeladen, der ja durch eine große Krise manövriert hat, Österreich, nämlich die Corona-Pandemie, und wo natürlich auch eine Rolle gespielt hat, dass er an dieser Krise ja persönlich auch nicht nur gewachsen ist, sondern auch große Probleme hat und letztendlich auch die Segel streichen musste als Minister. Ist euch das genauso wichtig wie die Erfolgsgeschichten, dass man auch ein bisschen reinhören kann, wie jemand in Turbulenzen gerät und vielleicht auch an gewissen Situationen scheitern möchte ich nicht sagen, aber gewisse sagen muss, ich bin nicht gewachsen und ich muss die reife Konsequenz ziehen daraus.
Das ist uns ganz wichtig. Also Menschen, die sagen, mir ist immer alles gelungen, mir ist immer alles zugefallen, einer Angst kenne ich nicht. Vor denen habe ich fast ein bisschen Angst. Die sind mir suspekt. Denn warum? Durch eigene Ängste, durch eigene Misserfolge, durch dieses eigene Unvermögen gehst du in eine Reflexion. Und diese Reflexion tut oft weh, nur am Ende ist genau das, was dich weiterbringt. Und nur wenn du in diese Auseinandersetzung gehst mit dir selber, kannst du dann auch in die Auseinandersetzung gehen mit anderen. Und das bedeutet führen, sich auseinandersetzen. Und daher interessiert uns das natürlich. Und unser Podcast soll auch inspirierend sein für Menschen, die vielleicht selber gerade strugglen und sagen, puh, ja, es ist ein hartes Jahr oder ich habe da ein dysfunktionales Teammitglied oder ich selber bin nicht auf der Höhe. Einfach wenn du hörst, wie haben es andere gemacht, dann bekommst du Werkzeuge. Und Werkzeuge, ja, das klingt für viele so unromantisch und so irgendwie spaßbefreit, ist es aber nicht. Denn diese Werkzeuge sind die Grundlage dafür, dass der Spaß und die Freiheit im Geiste erst entstehen können.
Wir haben ja in der dritten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, deswegen können wir noch nicht so viel spoilern, auch über dieses Thema gesprochen, wie geht man mit Fehlern um, also wie ist eine Fehlerkultur in einem Unternehmen zu verankern und dann vor allen Dingen, wie geht es als Führungskraft damit um? Und es ist ja gar nicht so einfach, als Führungskraft einmal sich hinzustellen vor sein Team und zu sagen, okay, da habe ich auch was falsch gemacht oder das habe ich falsch entschieden oder da habe ich etwas so gesagt, wie ich es nicht sagen hätte sollen. Dieser schmaler Grat, diese Fehlerkultur an sich selbst zu üben und gleichzeitig das Team aber nicht so zu verunsichern, dass sie sich denken, okay, die Person da an der Spitze hat überhaupt keine Ahnung. Und trotzdem finden wir das total wichtig, das kommt in dieser Folge heraus, dass das passiert, weil das natürlich auch eine Vorbildwirkung hat. Wenn du selbst als Führungskraft über deine Fehler sprechen kannst, dann kannst du das auch von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten. Wenn du das nicht machst, dann ist die Erwartungshaltung natürlich relativ unwahrscheinlich, dass die eintrifft, wenn du das dann von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einforderst. Also eine gewisse Fehlerkultur und eine gewisse Selbstreflexion gehört dazu und da gehört immer das von dir, Fabian, angesprochene Scheitern dazu. Also man muss, finde ich sogar manchmal sagen, sorry, habe ich so entschieden, war Blödsinn.
Es gibt da durchaus auch da haben wir vielleicht diesen Bogen zur Kunst, ja, in der es ja um die Durchlässigkeit geht und darum, sich diese zu bewahren. Und das braucht man auch als Führungskraft. Und du kannst dir diese Durchlässigkeit nur bewahren, wenn du selbst absolut souverän bist und so klar mit dir bist und auch sagen kannst, ja, da habe ich die Entscheidung getroffen, das war ein Irrtum, dazu stehe ich, das teile ich gerne und jetzt gehen wir weiter. Ja, dann, wenn du da gefestigt bist, dann schwingst du mit und dann entsteht Großartiges.
Und das hängt da stark, Entschuldigung, wir lassen die gar nicht zu Wort kommen, wir kapern gerade den Podcast, sorry Fabian, aber ich würde nämlich, und das, was die Daniela jetzt am Schluss gesagt hat, ist ja ganz entscheidend, das ist ja das, was wir meinen mit dieser Ich-Kraft. Und ich bin übrigens bei den Prozenten ganz bei dir. Eine gute Führungskraft ist vor allen Dingen dann eine gute Führungskraft, wenn sie mit sich selbst im Reinen ist. Mit sich selbst im Reinen zu sein bedeutet auch, zum Beispiel eben zu Fehlern stehen zu können. Und das übertragt sich dann, diese Vorbildwirkung, diese Kraft, die da entsteht, das übertragt sich dann. Wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, dann gibst du in der Regel zum Beispiel auch Fehler nicht zu. Deswegen heißt unser Podcast auch nichts mit Helden oder Gladiatoren oder solchen Dingen, weil wir das gar nicht so, wir wollen das ja gar nicht so sehen, weil es ist es nämlich nicht.
Das ist, dieses Thema Scheitern treibt mich auch um. Es treibt mich auch vor dem Hintergrund um, dass es tatsächlich auch so Tendenzen gibt einer Popkulturalisierung des Scheiterns, die ich auch extrem problematisch finde. Ich habe das mal in einem meiner Bücher an dem Beispiel der Formate der sogenannten Fuck-Up-Nights festgemacht, wo vermeintliche Geschichten des Scheiterns erzählt werden, die aber immer in einer Phönix aus der Asche Geschichte münden. Das heißt, zusätzlich zum Scheitern habe ich auch noch den Stress, dass ich erfolgreich scheitern muss, also total viel daraus lernen muss und dann als Multimillionen-Startup-Unternehmer mich rauskämpfe und eine Mega-Erfolgsgeschichte hinlege. Ich frage euch da jetzt als BeraterInnen, Coaches, wie emanzipiere ich mich von diesem Druck?
Ja, du siehst das meiner Meinung nach absolut richtig. Und es ist so einfach, über das Scheitern zu sprechen, wenn ich sage, ja, und damals vor 10 Jahren, da war das, wenn ich jetzt sitze irgendwo und weiß, ja, aus guten Gründen habe ich den Turnaround geschafft. Und daher, ich finde es ganz wichtig, über das Scheitern und über Erfolg auch in so einer Pendelbewegung zu sprechen. Denn das eine bedingt ja das andere. Und wir sind ja nie oben oder unten, sondern es gibt ja immer unterschiedlichste Aspekte. Aber sich zu fragen, was funktioniert gerade gut? Ja, wovon will ich mehr? Was sollte ich auf keinen Fall ändern? Und sich anzuschauen, okay, was funktioniert gerade überhaupt nicht? Vielleicht wo scheitere ich gerade? Und was funktioniert aber auch in diesem Scheitern noch? Da sind wir dann ganz woanders. Und da kann man was damit machen.
Ja, diese Popkultur, die stelle ich auch fest, vor allen Dingen gerade im Startup-Bereich ist das ja extrem beliebt, dieses Format. Ich sehe es ambivalent nicht ganz so negativ wie du, Fabian, weil ich glaube schon, dass das prinzipielle Bekenntnis dazu, sich nicht nur gut zu präsentieren, sondern einmal zu sagen, das hat nicht funktioniert, das sehe ich durchaus positiv. Wenn es dazu führt, dass der Druck noch größer wird, ist es vielleicht problematisch, aber man darf nie vergessen, den Druck macht man sich ja nur selber. Also eine gute Führungskraft, die mit sich selber im Reinen ist, eine gute Unternehmerin, eine gute Teamleiterin, eine gute Führungskraft, in welcher Form auch immer, muss sich bis zu einem gewissen Grad sowieso von diesem Außendruck entfernen. Weil wenn du nur auf Außendruck arbeitest, dann bist du auch keine gute Führungskraft. Also es ist egal, ob das jetzt das, wir haben im Vorgespräch heute zufällig darüber gesprochen, ist egal, ob das als Unternehmerin und Unternehmer der finanzielle Druck ist, der Liquiditätsdruck. Oder in einem großen Unternehmen sitzt da der Aufsichtsrat im Knack oder der Vorstand oder der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Man muss sich bis zu einem gewissen Grad davon freispielen, weil du sonst keine gute Führungskraft bist, sondern eigentlich nur eine ausführende Kraft oder jemand, der Befehle entgegennimmt. Und das ist, finde ich, für eine gute Führungskraft sowieso zu wenig. Also man muss eh schauen, dass man sich von dem Außendruck in gewisser Weise distanziert. Jetzt nicht, dass man ignoriert, das geht natürlich nicht. Weder als Unternehmerin nur als angestellte Führungskraft. Aber man kann schon immer wieder sich zurücknehmen und sagen, okay, was habe ich zu entscheiden? Was habe ich zu verantworten? Was ist meine persönliche Verantwortung? Da habe ich oft auch im Kulturbetrieb, um auf unser Thema zu kommen, auch oft das Gefühl, dass das unterschätzt wird. Also da habe ich oft das Gefühl, dass man sagt, eben, dass man das diesem übergeordneten Kulturziel unterordnet und sagt so quasi, das habe ich tun müssen. Oder das ist eh ganz normal oder das haben wir immer schon so gemacht. Das stimmt ja alles nicht. Letztlich die Entscheidung triffst du selbst.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ja, appelliert eigentlich an den Aspekt Selbstermächtigung und unterstreicht damit, dass der Aspekt der Ich-Kraft in eurem Titel wirklich tatsächlich besonders wichtig ist. Ich möchte euch jetzt eine Beobachtung einfach aus meinem Kunst- und Kulturalltag oder aus diesem Führungsalltag in Kunst- und Kulturbetrieben, das würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe beobachtet, und auch das schon oft kommuniziert, dass ja dieses Try and Error, natürlich ein möglichst rationales Try and Error, aber trotzdem ein Try and Error ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist. Das heißt, wir spüren, dass wir mit gewissen Formaten entweder einen langen Atem brauchen oder auch schlicht und ergreifend Auslastungsprobleme haben und sie deshalb wieder einstampfen müssen. Wir merken, wie jede andere Führungskraft, dass wir in Hochdruck Phasen, zum Beispiel in Festivalphasen, das ist so ein klassisches Beispiel, dass die Leute unzufrieden werden, die Fluktuation höher wird, dass wir es nicht schaffen, diesen Druck abzuhalten, die Überforderung gering zu halten und so weiter und so fort. Also all das ist ja Teil auch meines Lebens gewesen und eben auch ein Teil, wo ich vielleicht als Führungskraft mal nicht perfekt funktioniert habe. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist in meinem Bereich besonders schwer zu kommunizieren, was auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel, ich mache es am Thema Auslastung fest, also wir haben nicht den Spielraum in dieser Branche, dass wir sagen können, wir haben eine schlechte Auslastung gehabt letztes Jahr und jetzt hackeln wir wie die Verrückten, dass es besser wird, sondern wir frisieren die Auslastung, drehen an den Zahlen anhand der Plätze, die wir zum Verkauf freigegeben haben, was wesentlich weniger ist oft als die eigentliche Kapazität. Wie kommen wir, und das frage ich mich oft, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Meinst du der Teufelskreis, dass man so emotional hinten nach was macht?
Ja, dass ich eben genau hin und her schwanke zwischen der Selbstermächtigung und dem Fremdgesteuertsein von den Umständen oder von den sozialen Erwünschtheiten.
Okay.
Und ich habe jetzt aufgrund eurer Rückmeldungen den Ehrgeiz entwickelt, okay, ich rede mich jetzt eben nicht ständig raus auf die sozialen Erwünschtheiten der Branche, sondern ich gehe jetzt mal in die Ich-Kraft. Was bedeutet das konkret?
Ja, man muss immer sich anschauen, was kann ich verändern und was kann ich nicht verändern. Denn also im Coaching, wenn Menschen zu mir kommen, sind sie dann verzweifelt, wenn sie schon ganz lang versucht haben, etwas zu verändern, die Menschen, das eigentlich gar nicht in ihrer Macht steht. Und wenn man das mal erkennt, dann kommt man schon in die Ich-Kraft. Weil dann kommt dazu fast wie so ein Aufatmen. Das kann ich ja eigentlich überhaupt nicht beeinflussen oder verändern. Das liegt ja gar nicht in meiner Verantwortung. Okay. Ja, und dann mit diesem Rest, wenn man sich anschaut, aber was liegt in meiner Verantwortung, dann kann ich entweder durch eine konkrete Handlung was verändern oder ich akzeptiere die Situation oder ich baue einen anderen Rahmen drum. Ist okay, ist zwar jetzt nicht gut, aber unter diesem Aspekt betrachtet, ist es total okay. Und da wärst du wahrscheinlich nicht in deiner Ich-Kraft, wenn du an diesem Auslastungsthema dich aufreiben würdest, denn das sind so viele Außenfaktoren dafür verantwortlich auch. Aber wenn du dir anschauen würdest, okay, da sind wir noch nicht zufrieden, was davon kann ich als Führungskraft beeinflussen und hebeln? Und an diesem Teil arbeiten wir sehr diszipliniert, sehr strukturiert, sehr geordnet. Dann kann es sein, dass auch die anderen Dinge, die du eigentlich nicht beeinflussen kannst, sich trotzdem auch in eine gute Richtung entwickeln.
Ich würde das mit zwei Punkten beantworten. Der eine Punkt ist jetzt zum Team hin Transparenz. Also wir haben ja gerade gemeinsam ein Festival organisiert und da haben wir das Auslastungsthema auch gehabt. Da war es ja so, dass jetzt der Saal auch nicht brechend voll war. Und wir haben, glaube ich, das jetzt auch im Debriefing und auch dem Team gegenüber sehr transparent kommuniziert. Ja, das ist ein Punkt, den könnte man besser machen. Und was machen wir das nächste Mal, wenn wir es wieder machen, damit dieser Punkt besser ist? Aber lasst uns jetzt auch über die Punkte reden, die gut funktioniert haben. Also das ist eh ungefähr so, wie das die Daniela jetzt gesagt hat. Also, aber ich finde diese Transparenz auch ganz wichtig. Ich kenne Unternehmen, Unternehmerinnen, Managerinnen, die würden den Punkt im Debriefing eher verschweigen oder ganz klar machen, damit quasi nur die positiven Punkte überbleiben. Ich plädiere da immer für volle Transparenz und dazu sagen, in dem Punkt kann man unzufrieden sein. Das ist auch in Ordnung so. Und da bin ich auch beim zweiten Punkt, weil ich gesagt habe, zwei Punkte. Das zweite ist, das deckt sich mit dem, was die Daniela gesagt hat, nur anders formuliert, die Sachen einfach auch hinnehmen und sagen, okay, ist halt so. Also jetzt schon analysieren, warum es so ist, aber dann nicht irgendwie sich dran zu lang aufhängen, sondern sagen, okay, das ist so, was machen wir, dass es nächstes Mal anders ist oder was glauben wir, können wir beeinflussen, dass es nächstes Mal anders ist und dann aber einfach sagen, okay, das war jetzt so und fertig. Weil manchmal, glaube ich, halten wir uns zu lange damit auf, uns damit zu beschäftigen, warum was nicht funktioniert hat. Und zwar jetzt gar nicht im Sinne von, dass man sich nicht damit beschäftigen soll. Ja, aber nicht zu lange, nicht zu intensiv.
Mhm. Jetzt eint unsere Betätigungsfelder ja auch der Umstand, also sprich Medien und Kultur, dass wir es mit sehr vielen kreativen, freigeistigen, frei fluktuierenden Köpfen zu tun haben. Und da fühlt es sich manchmal ein bisschen wie ein Widerspruch an, dass man sagt, Führung, ja, und künstlerische oder journalistische Freiheit. Das sind, könnte man ja auch als Gegensatzpaare interpretieren. Wie schafft man da eine Umgebung, dass sich das nicht aufreibt? Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gedacht, wo sich das befruchtet wechselseitig.
Stefan, warum lachst du jetzt?
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das seht ihr ja jetzt gerade nicht, aber während der Fabian seine Frage formuliert hat, haben die Daniela und ich uns angeschaut und haben beide sehr lachen müssen. Jetzt bin ich gespannt, warum du gelacht hast, Daniela.
Nein, ich will vorher wissen, warum du gelacht hast.
Ja, weil ihr habt deswegen gelacht, weil mich die Frage seit ungefähr 20 Jahren beschäftigt. Und ich finde das eine ganz zentrale Frage, wenn du Führungskraft bist in einem Bereich, der im Kreativ ist, so wie du sagst. Und das, da gibt da hundertprozentig recht. Da gibt es starke Überschneidungen zwischen dem Kulturbetrieb und dem Medienbetrieb. Meine Antwort darauf ist jetzt auch bereits eben mit über 20-jähriger Erfahrung. Ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir Rahmen zur Verfügung stellen. Und diese Rahmen sollten möglichst groß sein. Also Rahmen meine ich jetzt Handlungsrahmen für Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, was auch immer. Dieser Rahmen sollte möglichst groß sein. Es muss ihn aber geben. Und wenn sich jemand nicht einmal mit diesem großen Rahmen anfreunden kann, dann ist er kein Teamplayer oder keine Teamplayerin. Das ist leider so. Da muss man dann auch konsequent sein. Da muss man sagen, okay, diesen Rahmen, den haben wir gesetzt und da müsst ihr euch bitte alle dran halten. Innerhalb des Rahmens, finde ich, muss man schon eine gewisse Bewegungsfreiheit bieten. Ich glaube, das trifft auf Kulturbetrieb genauso wie auf Medienbetrieb zu. Man sieht das an Unternehmen, die diesen Rahmen sehr eng spannen. Die haben meistens nur, wie soll ich sagen, eher unkreative Leute dann. Weil natürlich kreative Leute einzusperren, ist unmöglich. Und sollte man auch nicht. Weil sonst kriegt man ja gar nicht das, was man eigentlich als Unternehmen braucht, nämlich Kreativität. Umgekehrt, Unternehmen, das überhaupt keinen Rahmen ausspannt, das wird auch nicht gut gehen.
Ja, ich habe gelacht, weil ich selbst das bin. Also ich bin eigentlich von meiner Genese her genau diese freie Kreative. Und das ist das, woher ich komme. Ich habe eine Idee und ich gehe dahin und ich probiere das aus und dann. Und so war das immer, bis ich irgendwann draufgekommen bin, oh, jetzt bin ich gleichzeitig die Kreative und aber auch die Chefin. Und es gab ein großes Chaos, bevor ich das erkannt habe. Und als ich das erkannt habe, habe ich mir selbst diesen Rahmen gesetzt. Und wie kann man das machen? Also, mal das immer bei der Ich-Kraft. Man holt sich Menschen, die dieser Rahmen sind. Ja, ich habe erst gestern wieder meiner Steuerberaterin geschrieben, danke, weil wir vorgestern ein Gespräch haben. Und ich habe ihr geschrieben, weißt du bist der Widerstand, den ich mir selber organisiere. Und das ist sie wirklich. Und mein Anwalt ist der Zweite. Wenn ich eine neue große Idee habe, mittlerweile, ich rufe meine Steuerberaterin, meinen Anwalt an. Denn die beiden, die sind eine starke Bande. Die sagen mir ganz klipp und klar, was sie davon halten, wie das einzuordnen ist, die Vor- und die Nachteile. Und danach rücke ich oft ab davon. Und innerhalb dieser Banden kann ich mich ganz klar bewegen. Und ich habe das lang abgelehnt. Für mich Ordnung. Ich muss jetzt die Zettelwirtschaft ins Spiel bringen. Ich habe lang ich bin ja aber auch schon eine Kreative, daran festgemacht, ich digitalisiere nicht alles. Und ich habe da mein Notebook gehabt, Papier und meine Post-its und da war alles drauf. Und das hat gut funktioniert, bis wir Rudolf Anschober interviewt haben und ich habe da immer alles mitgekritzelt. Ich nehme dieses Buch und platsch fallen 20 Zettel raus.
Während der Aufnahme.
Und da ist mir klar geworden, schau, das passt ja auch überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mir so ein elektronisches Ding gekauft und jetzt bin ich da total reingekippt und ordentlicher als der Stefan und merke, ja, seit ich all meine Projekte da digital geordnet habe, ich habe so ein Selbstorganisationstool für mich entdeckt, auf einmal ist in meinem Kopf Ordnung, auf einmal habe ich Ideen wie in den letzten 7 Jahren nicht mehr. Es ploppt alles raus, die kommen da rein. Und meine Leute im Team sind da auch drinnen. Auf einmal geht so viel weiter. Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, dass es eben beides braucht. Und man darf sich nicht verlieren in diesem, ich bin so kreativ und die Kunst und das andere vielleicht geringschätzen. Es braucht auch diesen Boden, diese Bodenhaftung, damit du gut fliegen kannst. Und genauso brauchen auch die so am Boden sind, die oben fliegen, damit sie auch mit abheben können. Und dafür alle, die jetzt niemanden haben, der ihnen eine Bande setzt, weil sie vielleicht freiberuflich tätig sind, wirklich mein Tipp, Holt euch Menschen, die für euch diese Grenze sind, diese Bande, denen ihr echt vertraut, wo ihr euch Widerstand organisiert, dann könnt ihr innerhalb dieser Grenzen euch wunderbar frei ausleben.
Ich würde da wieder gern was ergänzen, weil das erinnert mich total an ein Erlebnis, das ich gehabt habe im Sportbereich, und ich finde, das ist nicht ganz unähnlich. Nämlich da hat man es ja also ab einer gewissen Flughöhe mit fast Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Also der ehemalige Fußballnationaltrainer Didi Konstantini, der leider schon verstorben ist, hat mir mal erzählt, wie er mit dem Arnautovic umgehen muss. Und der hat zum Beispiel zu mir gesagt, also der Marko Arnautovic ist wahnsinnig schwierig zu führen. Weil ich habe mir auch gefragt, du, wie führt man so einen Spieler? Und der hat gesagt, gar nicht eigentlich, weil der ist fast nicht zum Führen. Also man kann ihm schon gewisse Grenzen aufzeigen, aber die sind sehr weit weg und teilweise weiter weg wie für andere Spieler. Aber er hat gesagt, der ist unberechenbar teilweise, aber genau das zeichnet ihn auch am Feld aus. Das heißt, wenn er für dich als Trainer unberechenbar ist, dann ist er auch am Feld unberechenbar für den Gegner. Also er hat gesagt, die gegnerischen Mannschaften können sich auch schwer ausrechnen, was wird der Arnautovic im nächsten Augenblick machen, und das macht ihn so gut und so gefährlich. Macht ihn aber in der Führung, wenn man es jetzt rein aus Führungsperspektive betrachtet, zu einem, unter Anführungszeichen, schwierigen Mitarbeiter, einem schwierigen Spieler. Und das ist die große Gefahr, dass man oft sich als Führungskraft wünscht, manchmal wünscht man sich, dass man es einfacher hätte. Das Problem ist, einfacher hast in dem Moment auch wahrscheinlich weniger erfolgreich.
Ich bin sehr froh, dass du dieses Arnautovic-Beispiel gebracht hast, weil das schließt eigentlich an meine Frage an, die ich euch jetzt stellen will. Auch bei uns im Kunst- und Kulturbetrieb gibt es maßgebliche Akteure, Akteurinnen, auch gerade aus diesem wissenschaftlichen Bereich, die extrem propagieren, sie nennen das oft die Störer ins Team reinzuholen und zu forcieren, weil diese sogenannten unter Anführungsstrichen Störer und Störerinnen, können alle Geschlechter sein, aber es sind oft auch Störer, ja, die können extrem viel bewegen. Nein, das habe ich jetzt falsch gesagt. Es sind die Störer im eigentlichen Sinn sind oft die Männer. Die Störerinnen, so wie sie es meinen, sind beide Geschlechter. Aber dann die sich wirklich als Störer erweisen, sind oft Männer. Wie kann ich diese Binnenscheidung hinbekommen? Also den konstruktiven Störer, die konstruktive Störerin zu identifizieren, die genau diese kreativen Kräfte freisetzt. Und mich von den Menschen zu trennen, die wirklich stören.
Ja, und da würde ich unterscheiden in der Betrachtung zwischen, ist das jemand, der so ein disruptives Element ist? Das ist gut. Das ist diese kreative Störung. Das ist jemand, der für ein bisschen Verwirrung sorgt und ein bisschen wieder das aufwühlt, das Ganze. Und die zweiten Kandidatinnen, Kandidaten würde ich als die dysfunktionalen Teammitglieder, die Brunnenvergifter bezeichnen. Und weißt du, wenn einer den Brunnen vergiftet, vergiftet er das ganze Dorf. Und da muss man aufpassen, dass man da genau identifiziert, welchen der beiden Kandidaten habe ich. Und die disruptiven Elemente, ja, die gehören gefördert, und das gehört auch kommuniziert an die anderen, zu sagen, schaut's mal her, diese Person hat diese Rolle, das brauchen wir, ja, und deswegen kann der ein bisschen anders arbeiten als die anderen. So. Und auch dem sagen, schau mal her, die anderen haben wieder das, und dass du das machen kannst, dafür machen die wertvolle Arbeit. Also da sehr transparent sein, und dysfunktionale Teammitglieder muss man entfernen.
Die Unterscheidung würde ich auch so treffen, wobei sie tatsächlich manchmal zu schwierig zu treffen ist, finde ich, weil der Grad da relativ schmaler ist zwischen diesen zwei Rollenbildern, sage ich jetzt einmal. Für mich ein gutes Kriterium ist immer das, was die Daniela jetzt gesagt hat, dass man mit den Leuten drüber spricht. Also in dem Moment, wo du da so eine Person im Vier-Augen-Gespräch herholst und die Sachen sagst, die Daniela jetzt gesagt hat, also warum darfst du das tun und warum darfst du das nicht tun? In den Momenten, wo diese Person das versteht und dann in den nächsten Tagen, Wochen also umsetzt, da ist es eine gute disruptive Person. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, okay, die versteht eigentlich gar nicht, was du meinst, und die versteht auch gar nicht die Sonderrolle, die du dieser Person zuschreibst, und sie reflektiert auch nicht drüber, sondern sie macht einfach weiter, dann muss man handeln als Führungskraft. Weil dann ist diese Brunnenvergiftungsgefahr sehr, sehr groß. Und du kannst da ganze Teams sprengen damit. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also, und dafür, und das wollte ich davor eigentlich nur sagen, und dafür ist aber ein gewisser Respekt der Führungskraft gegenüber notwendig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass unter Anführungszeichen, ich sage es jetzt wieder unter Anführungszeichen, weil ich mag es eigentlich nicht den Ausdruck, aber ich weiß, dass er meistens so genannt wird, schwierige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können von guten Führungskräften geführt werden. Und zwar geführt im Sinne von, ich gebe denen vielleicht ein bisschen einen größeren Rahmen wie den anderen, wie es die Daniela gesagt hat, aber ich gebe ihnen trotzdem einen Rahmen. Das funktioniert aber nur dann, dass solche Leute, wenn sie die Führungskraft respektieren, in irgendeiner Form. Und zwar, nein, stimmt gar nicht, nicht in irgendeiner Form, sondern sie müssen ihre Führungskraft respektieren, nicht nur hierarchisch, sondern auch als Führungskraft, als Mensch. Dann funktioniert es. Dann kommst du mit unter Anführungszeichen schwierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter super aus. Wenn du es als, und ich glaube, das gilt für den Kulturbetrieb auch, wenn du wirklich eine gute Führungskraft bist, stark in der Ich-Kraft, wirklich was kannst, dann kannst du mit solchen Leuten umgehen und denen auch Grenzen setzen. Wenn du selber die schwer tust und wenn du selber nicht deinen Weg gefunden hast, dann kannst du solchen Leuten auch schwer Grenzen setzen und dann besteht sehr stark die Gefahr, dass das aus dem Ruder läuft.
Und dann ist es eine sehr unsichere Situation für alle anderen, weil die das Gefühl haben, wir werden nicht beschützt. Ja, da hat jemand sehr viel Raum, nimmt uns Raum, uns beschützt niemand, werden wir da gesehen und da entsteht die Unruhe. Ein ganz gutes Tool, um in so einer Situation, wo ich sehr ungleiche Mitarbeitende haben, ungleich im Sinne von die Rolle, ist zu fragen, wer trägt welche Verantwortung. Denn da siehst du, jeder ist für etwas verantwortlich und muss diese Verantwortung nehmen. Und wenn die Person, die mehr Spielraum hat, keine Verantwortung nimmt, dann würde ich sie in die Brunnenvergiftungsrolle geben. Und wenn man das immer wieder reflektiert, okay, welche Verantwortung habe ich als Führungskraft, welche Verantwortung hast du im Marketing, im Controlling, welche Verantwortung hast du als Schauspieler, als Künstlerin, in meinem Fall als Trainer, als Coach, und das wirklich transparent lebst, dann kommt jeder drauf, wir haben ja alle eine Verantwortung für die Erfolge und für die Misserfolge. Und wenn Menschen die nehmen, dann geht das sehr, sehr gut Hand in Hand.
Ich glaube oder hoffe, dass sehr viele Menschen, insbesondere auf der Intendanzebene in Theatern, jetzt hellhörig geworden sind, weil die Systeme, die ihr da beschreibt, sind prototypisch am Theater. Wir haben externe Regisseurinnen, Regisseure, denen genau das zugeschrieben wird, also eine disruptive Kraft zu sein im positiven Sinne, künstlerisch, die sich dann aber auf der Probe aufführen wie irre. Ja, also um es jetzt volkstümlich zu sagen, ja. Und die Intendanz genau da den Grenzgang wagen muss. Wo holt dieser Regisseur, diese Regisseurin gerade alles raus aus den Schauspielerinnen und Schauspielern? Und wo missbraucht dieser Regisseur oder diese Regisseurin, meistens Regisseur, einfach nur Macht? Vor diesem Dilemma stehen wir gerade auch insbesondere bei vielen Wiener Bühnen, da gab es ja viel Aufregung in den letzten Wochen und Monaten. Vorher mein Gestammel rund um das Thema der StörerInnen gegendert bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wir haben, ich glaube, in allen Branchen ein Thema mit Geschlechtergerechtigkeit in Führungspositionen. Und um das weiter zu spinnen, wir haben insgesamt ein Diversitätsproblem in Führungspositionen. Wie ordnet ihr das ein? Ist das ein zeitgeistiger Hype nach dem Motto, in Wahrheit setzen sich eh die Besten durch? Da gibt es ja wirklich zwei Schulen. Mhm. Nämlich die eine, die sagt, heutzutage setzen sich ohnehin die Besten durch, da braucht es nicht diese Regelung. Oder vertretet sie eher den Standpunkt, nein. Das ist ein sich perpetuierendes System und dem muss man mit klaren Regeln, Klammer auf, zum Beispiel Quoten, entgegentreten.
Also ich hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren gesagt, wo ist das Problem? Ja, gläserne Decke, was soll das sein? Die Besten setzen sich durch. Heute sehe ich das ganz klar anders. Heute bin ich ganz klar in der Gruppe 2 und sage, Es braucht Strukturen und es braucht Regeln. Warum? Als ich begonnen habe bei Ö3, vor langer, langer Zeit, hat mich mein damaliger Chef zur Seite genommen nach so einem Monat. Das war damals das Onboarding-Gespräch. Und hat gesagt, na, wie geht's dir so bei uns? Und ich so, ja, alles gut. Hat er gesagt, du, ich will nur, dass du weißt, du bist hier eingestiegen mit -20% gegenüber den männlichen Kollegen, die gerade begonnen haben. Und ich habe gesagt, was meinst du? Und er hat gesagt, na, du sollst gleich wissen, gewisse Sendungen wirst du niemals moderieren und gewisse Positionen wirst du niemals haben. Du bist nämlich eine Frau und da wollen Männer lieber Männer in diesen Sendungen oder Positionen und Frauen auch. Und ich war so wie vom Donner gerührt und habe mir gedacht, also bitte, das klingt ja nach irgendwie uralter Zeit. Und irgendwann bin ich draufgekommen, er hat recht. Denn ich habe gemerkt, wenn über mir, hierarchisch über mir, niemand ist, der mein Geschlecht vertritt, wird's verdammt schwierig, vor allem wenn du eine junge Frau bist. Denn meine männlichen Kollegen haben mir oft erzählt, du, liebe Grüße vom, was weiß ich, kaufmännischen Direktor, mit dem war ich gestern Abendessen, er lässt dich auch lieb grüßen. Und da wusste ich, was ist die gläserne Decke? Denn der männliche Kollege X konnte natürlich sagen, du, geh mal Abendessen. Ich konnte das nicht. Wäre aber eine Frau oder mehrere Frauen über mir, hätte ich auch sagen können, hey, geh mal einen Kaffee trinken. Und das wäre ganz unverdächtig gewesen. Und das ist was ganz Subtiles. Nur, das ist Fakt. Bis heute. Und das zweite Faktum ist biologisch bedingt. Und auch das wollte ich lange, lange, lange nicht glauben. Und zwar bis vor 4 Jahren. Was ist vor 4 Jahren passiert? Ich bin Mutter geworden. Und das hat mich doch sehr erstaunt, was ich da gelernt habe. Ich habe nämlich gemerkt, ha, das ist tatsächlich der Scheideweg. Denn sei einmal 9 Monate schwanger. Ja, das, auch wenn man eine gute Schwangerschaft hat und alles gibt, trotzdem wächst da ein Leben in dir und das beeinträchtigt dich, auch auf eine gute Art und Weise, aber es ist anders. Wenn du eine Geburt hinter dir hast, wenn du einen Säugling hast, das macht was mit dir, das kostet sehr, sehr viel Kraft. Und da ist es natürlich ja ein Hindernis, den Weg weiterzugehen. Oder ich kenne viele Frauen, oder auch als Coaching-Kundin habe ich viele, die sagen, ich möchte irgendwie mal Kinder haben, daher bewerbe ich mich jetzt nicht für diese Führungsposition. Und daher schon allein der Gedanke daran, dass das ein Thema wäre, ist ein Hindernis. Und jetzt klingt das so negativ. Also ich finde es wunderbar, Mutter zu sein und alles. Und daher meine ich, es wäre so wunderbar, wenn wir diese Punkte mehr mitnehmen würden ins Geschehen. Und das wird aber nicht von Männern kommen, auch von den Reflektiertesten nicht, denn man muss einen gewissen Weg gegangen sein, um zu wissen, wie dieser Weg ausschaut. Und daher bräuchte es mehr Frauen oben, die das kennen. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, ich weiß, jetzt rede ich schon so lang, Sheryl Sandberg, ehemalige CFO von Meta, hat gesagt, ja, ihr ist lang nicht aufgefallen, dass bei Ihnen im Facebook-Gebäude es keine Frauenparkplätze gibt. Sie hat sich auch gedacht, ja, braucht man nicht, bis sie schwanger war. Und ich war dort einmal, ich habe mir mal im Silicon Valley das Facebook-Gebäude angeschaut. Ja, das ist in der prallen Sonne ein riesen Parkplatz. Kann man das richtig vorstellen? Und sie hat gesagt, dann war sie aber schwanger, Sheryl Sandberg, im 6. Monat schwanger und musste watscheln, von irgendwo ganz hinten zum Firmengebäude in der prallen Sonne. Und sie hat gesagt, da hat sie gesagt, so, es braucht Parkplätze ganz nah dran am Firmengebäude für schwangere Frauen. Und sie hat es umgesetzt. Und das ist der Grund, warum man da mal, ich will jetzt sagen, wirklich Strukturen schaffen muss, damit Frauen in diese Position kommen. Denn es ist verdammt schwierig, sich darauf zu hieven, eh schon, qua der Struktur, die besteht seit Jahrzehnten, wenn du auch noch so einen Rucksack umgeschnallt kriegst von ich bekomme das Kind. Und wenn du diese Struktur schaffst und auch Frauen oben hast in der Führung, ja, würde sich ganz vieles verändern.
Ich muss an einem Punkt kurz nachfragen. Das interessiert mich nämlich brennend. diese Geschichte rund um den Pay Gap, den du da beschrieben hast. Ich nehme an, das muss damals Bogdan Rostschüss gewesen sein. War das dein Chef damals?
Ja, aber es war ein anderer Chef.
Ah, ja, okay, ja. Gut. Hast du ihm das positiv angerechnet, dass er das so klar gesagt hat?
Ja.
Oder hast du dir gedacht, das ist doch eine Unverschämtheit?
Also ich war leicht irritiert in der ersten Minute und danach habe ich das bald unglaublich positiv ihm angerechnet, weil ich überhaupt nicht in so einem romantischen, ja, du kannst ja alles und Zucker ums Honig mal, na, das hat es nicht gegeben. Ich war so in der Klarheit und ich glaube, diese Aussage, es war Georg Spatt, ist ja egal, hat mich wirklich auch wachsen lassen, weil ich mir gedacht habe, ah ja, wie möchte ich sein in diesem System? Und das war eine Frage, die mich so umgetrieben hat. Wie möchte ich sein? Nämlich nicht nur, wohin möchte ich kommen, sondern wie möchte ich sein? Wie möchte ich auch umgehen als ältere Kollegin mit jüngeren Kollegen? Will ich die als Konkurrent sehen? Will ich die als Mentorin sehen? Was braucht's, damit ich selbst in meiner Ich-Kraft bin, um in eine Wir-Kraft zu kommen? Und das fand ich eben spannend.
Also das war auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein You-Know-Your-Enemy-Moment, ne? Weil du kennst dann das System.
Genau.
Es ist benannt.
Ja.
Ja. Und dann weißt du, bekämpfe ich es, arrangiere ich mich damit, will ich es konstruktiv oder aggressiv verändern.
Genau.
Ne?
Ja. Und ich habe nicht resigniert, aber wirklich, ja, You-Know-Enemy. Und es war ja niemand schuld, es war niemand böse, es war das System. Und das zieht sich ja durch so viele Branchen. Ja, viele Menschen aus der Kulturbranche, die auch bei mir im Coaching sind, sagen, ja, das ist halt bei uns in der Kulturbranche so. Und mittlerweile kann ich sagen, das ist sicher ein Kulturbranchthema, ist aber auch ein Medienbranchthema, ist aber auch in ganz, ganz vielen anderen, in der Bauwirtschaft, im Bankenwesen, Versicherung, alles Mögliche. Jede einzelne Branche kann dieses Thema haben. Und jetzt, Stefan, musst du was dazu sagen.
Nein, ich kann es eh nur wieder ergänzen. Ich glaube, ganz wichtig ist einmal der erste Schritt, das patriarchale System zu erkennen. Ich habe lang gebraucht, um überhaupt das zu durchschauen. Da kann ich nur jedem Mann empfehlen, hört interessante Podcasts, wie zum Beispiel den von der Beatrice Frasel, die sehr gut in ihren Gesprächen die hinter dem patriarchalen System liegenden Probleme zu erklären. Oder lest die Bücher von der Bea. Und wenn man das einmal versteht, dann kann man damit besser umgehen und umgehen im Sinne von, in meinem Fall, zu bekämpfen, know your enemy, was ihr gerade gesagt habt. Und wenn man System bekämpfen will, und da das ist jetzt sowohl unternehmerisch als auch gesellschaftlich, glaube ich, dann muss man an der Hardware und an der Software was ändern. Mit Hardware meine ich, Systeme verändert man durch andere Systeme oder setzt sie am besten durch andere Systeme. Und wenn du fragst, um auf der Ausgangsfrage zurückzukommen, braucht es Regeln, bin ich lustigerweise genau bei der Daniela, ich hätte auch vor in jungen Jahren gesagt, so Blödsinn, starke Frauen werden sich immer durchsetzen. Inzwischen bin ich der Meinung, na, wir müssen da systemisch was verändern. Und wenn wir es einmal nicht mehr brauchen, dann haben wir es eh geschafft. Also wenn wir mal keine Quoten mehr brauchen, weil es eh selbstverständlich ist, dann bin ich dafür, dass wir sie wieder abschaffen. Aber bis wir tot sind, braucht es das als Unterstützung, um dieses Anliegen zu besser voranzubringen. Und das andere Software, also das meine ich mit Hardware, also man muss eben Regeln, Systeme schaffen oder auch, wie die Daniela sagt, Vorkehrungen schaffen, Kinderbetreuung ist auch ein Beispiel, das systemisch zu beeinflussen ist, gesetzliche Regelungen, was auch immer. Und mit Software, ich meine in dem Fall Mindset arbeiten, in der Erziehung, in den Schulen, in den Kindergärten schon daran arbeiten, dass Männer eben nicht mit der falschen Vorstellung aufwachsen, dass sie die Welt bestimmen und dass die Frauen halt so, ja, nützliches Beiwerk sein, ich sage es jetzt ganz bewusst so brutal. Und wenn man an beiden Dingen arbeitet, das gilt auch unternehmerisch. Also wenn du in einem Unternehmen was verändern willst, ist es einmal sehr hilfreich, gewisse Systeme zu verändern. Und zwar da meine ich ganz banal manchmal EDV-Systeme oder ein Buchungssystem oder ein System, wie man einen Spielplan aufsetzt. Also das hilft oft schon systemisch und dann muss man natürlich an der Software arbeiten, sprich reden, reden, reden.
Ja, und ich möchte auch noch was zu den Männern sagen, denn auch für die Männer muss was getan werden, wenn wir vom System sprechen. Es ist in vielen Systemen ganz schwierig, für Männer zum Beispiel in Karenz zu gehen. Und das ist so im Jahr 2025. Und ich würde da wieder immer mit der Frage kommen, wer übernimmt Verantwortung? Damit ein Mann auch Verantwortung übernehmen kann für zum Beispiel Kindererziehung, Haushalt, muss sein Unternehmen ihm das ermöglichen, dass er das kann. Und erst dann wird sich was verändern, denn Kinderbetreuung ist wunderbar. Nur Kinder sind relativ oft krank, vor allem bis sie in die Schule kommen. Und es nützt dir die beste Kinderbetreuung nichts, wenn dein Kind dort nicht hingehen kann. Es bringt aber sehr wohl was, wenn auch systematisch für den Kindsvater beispielsweise was getan wird, damit er sagen kann, ja okay, gut, dann bin ich jetzt nicht eine Woche zu Hause und wir teilen uns das auf. Und diese Diskussion wird oft so geführt, so auf was müssen die Männer verzichten, damit die Frauen mehr kriegen? Und ich sage, das ist ein völliger Irrglaube, denn es würden auch die Männer so viel mehr kriegen. Es wäre so eine Entlastung für Männer, auch in Richtung von geistiger, finanzieller Freiheit, wenn eine starke Frau daneben ist. Das wäre für alle ganz wunderbar.
Das ist übrigens, was gute Feministinnen und gescheite Feministinnen als viel besser klären können wie ich, aber auch Männer würden von einer gleichberechtigten Gesellschaft profitieren. Das ist genau das, was die Daniela sagt. Oft entsteht ja der Eindruck so quasi, wir müssen irgendwas hergeben oder wir müssten uns auf irgendwas verzichten. Also davon bin ich inzwischen fest überzeugt, in einer gleichberechtigten Gesellschaft ging es allen besser. Also nicht den Männern schlechter und den Frauen besser, sondern allen ging es besser.
Mir hat es ja einen kleinen Stich gegeben im Herzen, wie die Daniela gesagt hat, selbstreflektierteste Mann kann nicht die Perspektive einer Frau einnehmen. Ich glaube, das stimmt. Und ich habe es dann jetzt an mir selber quasi mal so schnell im Schnelldurchlauf mir durchdacht und gedacht, ja, zum Beispiel zu einem Kulturmanager-Leben gehört, du gewinnst Hearings für gute Posten und du verlierst Hearings. Und ich habe mich auch schon erwischt in einem schwachen Moment, wenn ich verloren habe und eine Frau ist es geworden, dass ich mir das schön geredet habe. Ah super, der hat halt, da musste halt eine Frau, damit die Quote erfüllt ist. Ja. Mhm. Und diese schwachen Momente hat man.
Klar.
Ja, ja. Also darum, ich spreche es jetzt einfach einmal aus. Ja. Natürlich kann ich mich dann, Stichwort selbstreflektierter Mann, schon wieder einfangen. Ja. Aber man merkt, das ist trotzdem noch immer ein Unterschied. Und es braucht die Frauen in den Führungskräften, in den Führungspositionen, um das letztgültig aufzulösen.
Schauen wir, es geht ja nicht darum, den Unterschied wegzugeben. Das ist ja wunderbar, dass es Unterschiede gibt. Es geht darum, dass Menschen auf einer Augenhöhe sind und diese Unterschiede benennen können. Und dann kann man drüber reden. Und dann kann man sagen, was machen wir jetzt damit? Interessant, schau. Und das bringt was.
Mhm. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine wirklich durch und durch positiv behaftete Frage stellen. Nämlich anhand eines Stichwortes, das in deiner Antwort zu deiner Ö3-Zeit gefallen ist, das Thema Mentoring. Bei dir, Daniela, weiß ich es nicht ganz so genau, beim Stefan weiß ich es, der arbeitet extrem viel mit jungen Leuten, jungen wilden Leuten zusammen, die sein Medienunternehmen mitwuppen. Wie seht ihr dieses Binnenverhältnis, junge versus arrivierte, erfahrene Arbeitskräfte, wie gehen wir damit um, auch mit den Schwierigkeiten, die beide Gruppen mit sich bringen? Die einen, die noch weniger Erfahrung haben, die anderen, die dafür schon sehr stark in ihrer Lebenserfahrung verhaftet sind und vielleicht auch dann ein bisschen eine weniger Wendigkeit an den Tag legen.
Also ich gehe da absolut positiv damit um. In meinem Unternehmen, der Jüngste ist 22, weiß es gar nicht genau, 21, 22, 23. Und meine älteste Mitarbeiterin im Team ist, ich glaube, sie wird jetzt 79. Und das ist das Spannungsfeld meines Unternehmens und das ist auch das Wertvolle. Und da will ich gleich wieder zu was Strukturellem gehen. Unternehmen, die sagen, ah, da ist jemand 55, schaue ich mir gar nicht an. Also die lassen sich was entgehen. Denn das könnte eine wundervolle Arbeitskraft sein, die noch 10 Jahre oder vielleicht sogar 17 Jahre, schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen, noch wunderbare Arbeit leistet und Dinge weitergibt, Dinge schon besser kann. Unternehmen, die sagen, da ist jemand noch zu unerfahren, lassen sich auch was entgehen. Und daher, ja, ich bleibe wieder bei der Verantwortung. Ja, jede Person hat in gewissen Phasen des beruflichen Lebens eine unterschiedliche Verantwortung. Und da ist es wieder eine Sache von guter Führung, zu sagen, wer drängt noch nach vorne, wer hat diese Kraft, ja, braucht vielleicht wenig Schlaf und will, um zu sagen, hey, wow, ich öffne dir die Tür und du darfst richtig tun. Und wer ist vielleicht in einem Stadium, wo er oder sie sagt, du, ich kann jetzt nicht mehr 40 Stunden Vollgas geben, nur es ist auch überhaupt nicht notwendig, weil ich schon Dinge auch weitergebe und auch die muss man gut führen und zusammenbringen. Und wenn man das schafft und wenn alle Altersstufen als gleich wertvoll erachtet werden, dann ist das nur gut. Und Diversität ist sowieso etwas Stärkendes für Unternehmen.
Ich glaube, wir sind wieder bei dem Punkt, wo es darum geht, dass eine gute Führungskraft, so wie es die Daniela jetzt beschrieben hat, immer die Rollen richtig verteilt. Ganz gefährlich ist, wenn du die richtigen Personen auf die falschen Rollen gibst oder die falschen Personen auf die richtigen Rollen, wie auch immer. Das ist gefährlich und das gilt da zum Beispiel im Verhältnis alt und jung. Was mir da immer extrem hilft, ist, wenn ich selber an die Zeit zurückdenke, wo ich jung war und die Welt niederreißen wollte. Also ich habe auch nicht gern gehört, dass man gesagt hat, wenn du mal mehr Erfahrung hast, wirst du die Dinge anders sehen. Ich habe das gehasst. Inzwischen sage ich selber, und ertappt mich dabei, wo man denkt, hey, früher, wenn das jemand zu dir gesagt hat, dann hättest du die Person am liebsten auf den Mond geschossen und jetzt sagst du es selber, aber es stimmt natürlich. Mit einer gewissen Reife hast du andere Qualitäten, die man als Junger nicht hat. Da gibt es so einen Spruch auf Tirolerisch, also die Alten laufen zwar langsamer, aber dafür kennen sie die Abkürzungen. Und das finde ich irgendwie ganz passend. Also du hast, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, bist vielleicht nicht mehr so schnell im Rennen. Du Daniela gesagt, du kannst immer 40 Stunden Vollgas geben. Aber du gehst dann immer jeden Weg, weil du bei bestimmten Wegen wirklich einschätzen kannst, okay, das bringt es nicht wirklich. Aufpassen muss man an dem Punkt, und das ist für mich entscheidend, wie alt oder jung sind die Menschen im Kopf. Weil es kann auch jemand mit 35 in Wahrheit 80 sein. Es gibt auch Leute mit 35, die sagen, na, das probiere ich nicht mehr, das zahlt sich nicht aus. Oder das fange ich mir nicht mehr an, weil jetzt warum soll ich da jetzt einen neuen Weg gehen? Und es gibt aber eben ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, na, das probieren wir jetzt aus, das interessiert mich. Vielleicht habe ich nur mal 5 Jahre bis zur Pension, aber das will ich jetzt auch noch ausprobieren. Also ich finde, es ist gar keine Frage des biologischen Alters, schon auch, aber nicht nur, sondern es ist vor allem eine Frage, wie offen ist man für Neues, wie offen ist man für seine Kolleginnen und Kollegen. Und in der Führung geht es darum, diese Teams so divers und so sinnvoll wie möglich zusammenzusetzen. In beiden Elementen. Und das braucht aber, was es da schon oft braucht, als Führungskraft, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Daniela, aber ich habe halt, das braucht oft uns als Puffer dann dazwischen, als Übersetzerinnen und Übersetzer, als Erklärerinnen. Eben zu sagen, schau, ja, der macht jetzt vielleicht keine TikTok-Videos. Das kannst du bessern, das kannst du ihm vielleicht sogar beibringen oder ihr. Oder auch nicht. Dafür hat die Person andere Dinge schon, die sie dir beibringen kann. Und diese Übersetzer oder so Intermediärrolle, die, glaube ich, braucht als Führungskraft relativ oft. Wenn du das nicht machst, dann kann, also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es von selber funktioniert.
Nein, überhaupt nicht. Und führen bedeutet ja in der Verantwortung sein und das bedeutet die richtigen Antworten organisieren und da einfach zu schauen, von wem kriege ich welche Antwort, wer kann was, manchmal weniger reden, mehr schauen, lenken, das große Ganze sehen. Ja, und dann kann das super funktionieren. Man darf auch die jungen Menschen nicht überfordern. Also oft kommt jemand in ein Unternehmen, wird mir so erzählt im Coaching, und die sagen, die glauben, ich kann das alles nur, weil ich jung bin. So, ich spreche perfekt Englisch und ich kenne mich total aus mit Digitalisierung. Nein, also ich weiß ganz gut, wie ich was poste, aber ich kenne mich auch nicht aus. Und dann ist oft die Enttäuschung groß von der anderen Seite. Also auch da muss man schauen. Wir sind alle lernende Gefäße. Und die Kollegin von mir, die im 78 ist ungefähr, hat mir einen Satz beigebracht und der lautet, jetzt ist jetzt. Und das stimmt, jetzt ist immer jetzt. Egal wie alt ich gerade bin, jetzt ist jetzt.
Ich nehme von euch den Appell mit, die Konditionen des Überlebens von unterschiedlichen Menschen einfach anzuerkennen und in gewisser Weise in Systeme zu integrieren und nicht umgekehrt zu sagen, das System ist starr und es muss Schema X durchgezogen, wurscht, woher jemand kommt, wie sein Leben ausschaut etc. Wer wird der erste Kulturmanager, die erste Kulturmanagerin sein, die bei Ich-Kraft, Wir-Kraft, Führungskraft zu Gast sein wird?
Ich möchte Bogdan Roščić zu Gast haben. Also er war einfach mein erster Chef, mein erster Chef. Und ich fände ihn unglaublich spannend als Gast. Er ist reflektiert, er ist gescheit. Ich würde auch von ihm gerne hören, was er heute anders machen würde. Ich würde gerne hören, was ihm gut gelingt, wie er auf die Dinge blickt. Also das wünsche ich mir sehr.
Ich habe jetzt gar keinen konkreten Namen im Kopf. Ich kann nur sagen, die Daniela und ich haben eine relativ lange Einladungsliste, weil so beim Brainstormen, wer uns interessieren würde, wer interessant wäre für unseren Podcast, sind aus allen Bereichen Leute aufgesprungen, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft. Und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber da werden definitiv Leute aus dem Kulturbereich dabei sein.
Liebe Daniela, lieber Stefan, es war wirklich eine tolle Folge mit euch. Ich habe auch viel gelernt. Alles Gute für euer neues Podcast-Format. Ich bin Stammhörer.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Es war sehr schön, das gemeinsame Denken.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.